Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Mit Worten Josef von Eichendorffs grüße ich Sie und grüße ich euch ganz herzlich zu den heutigen Zumutungen, die wir im Namen Gottes feiern. Als flöge sie nach Haus. Zu Hause ist unsere Gottesdienstreihe eigentlich in der kleinen Magdalenenkirche. Aber die wegen der Pandemie noch immer notwendigen Abstände nötigen uns seit einiger Zeit zum Ortswechsel hier in die große Laurentiuskirche. Ich mag beide Kirchen sehr, wirklich. Und doch fühlen sich die Zumutungen in diesem weiten Kirchenraum für mich immer noch befremdlich an. Seltsam, dass meine Seele sich so gar nicht gewöhnen mag. Sie scheint sehr konservativ veranlagt. Trotzdem gehe ich den Gottesdienst guten Mutes an. Vielleicht mag das heutige Thema meine Zumutungsseele ein wenig versöhnen mit diesem weiten Raum. Ganz abgesehen davon, dass eigentlich große Dankbarkeit angesagt ist, dass wir mit dieser Gottesdienstreihe hier Gast sein dürfen und die Laurentiusgemeinde beiseite rutscht, um uns hier Raum zu geben. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus. Zum Ausspannen der Flügel scheint die Laurentiuskirche jedenfalls mehr als geeignet. Und das ist jetzt genau der richtige Moment, wo ich Ihnen sagen kann, dass Sie nur dann nah neben jemandem sitzen dürfen, schlau, gell? Nah jemandem sitzen dürfen, wenn er zu Ihrer Familie gehört. Ansonsten müssten Sie 1,50 Meter beiseite rutschen. Und wenn Sie dann so für sich sitzen, dürften Sie auch die Maske am Platz abnehmen. Ausspannen der Flügel. Seele braucht Musik und die Musik spielt in den Zumutungen sowieso und heute ganz besonders optisch und inhaltlich eine große Rolle. Für uns und mit uns musizieren Anne Barkowski, Ulrich Reuter, Thomas Flautoreuter und Wim Scheuerlein, was uns sehr freut. Mit unserem ersten gemeinsamen Lied wollen wir Gott loben, singen wollen wir dem Schöpfer von Himmel und Erde und dem Schöpfer unserer aller Seelen und wir wollen erleben, dass wir das Gewölbe der Kirche stimmlich spielend erreichen. Sie finden die Nummer des Liedes nicht auf den Liedertafeln hier, sondern auf dem Flyer, der Ihnen ausgeteilt ist, die Nummer 302, die Strophen 1 bis 3. Thank you. Die Seele, Plädoyer für die Bewahrung eines alten Wortes. Die Seele, ob sie unser Plädoyer nötig hat? Wir können sie nicht sehen, nicht wiegen, nicht messen. Und doch gibt es ein Wort für sie, und zwar in allen Sprachen der Welt. Die Seele ist eine globale Idee. Sie ist zu Hause in Liedern, in Gedichten und Gebeten. Sie ist zu Hause in unserer Sprache. Zwei Menschen sind ein Herz und eine Seele, sagen wir. Wir fühlen uns seelenverwandt. Jemand ist mit Leib und Seele dabei. Ein anderer redet sich eine Last von der Seele. Man kann sich die Seele aus dem Leib schreien. Eine Seele von Mensch ist jemand, der sich um andere kümmert. Und man kann seine Seele verkaufen. Das wissen die Märchen. Und die Märchen wissen auch, dass sowas nie gut ausgeht. Joe Biden, der amerikanische Präsident, hat im Januar diesen Jahres bei seiner Amtseinführung davon gesprochen, dass die Seele Amerikas zerrissen sei und dass sie nun geheilt werden müsse. Jede Zuhörerin und jeder Zuhörer, und das waren viele, wussten, was gemeint ist. Und doch kommen wir ins Stammeln, wenn man uns fragt, was das denn sei, so eine amerikanische Seele. Was ist die Seele? Wörterbücher der Naturwissenschaft und der Medizin, auch Wörterbücher der Psychologie, helfen hier wenig weiter, denn das Wort scheint in ihnen ausgestorben. Und auch in neueren Bibelübersetzungen, zum Beispiel in der sehr schönen Basisbibel, wird mitunter versucht, das Wort Seele zu umgehen. Alternativ steht dann dort Bewusstsein, Person, Persönlichkeit, das Ich. Aber meinen all diese Worte auch dasselbe wie unser Wort Seele? Und warum entfernen wir überhaupt das Wort Seele aus unserem wissenschaftlichen Denken? Weil Seele überflüssig ist oder zu unklar? Und gehen mit der Seele auch andere Begriffe verloren? Hingabe und Glückseligkeit, Barmherzigkeit, Trost und Treue? Aber, wie Sie an diesem Gottesdienst sehen, die Seele hat derzeit vorsichtige Konjunktur. Und das kann daran liegen, dass uns die allgegenwärtige Computersprache zunehmend nervt, beunruhigt oder zumindest nachdenklich macht. Wir sind keine Spezialisten, aber haben eine vage Vermutung, dass vielleicht etwas nicht stimmen könnte. Eben ist eine neue Denkschrift der EKD veröffentlicht worden. Freiheit digital heißt sie. Die 10 Gebote in Zeiten des digitalen Wandels. In Nürnberg hat das Zukunftsmuseum eröffnet und fragt, wie entwickelt sich Technik weiter? Was wünschen wir uns? Welche Befürchtungen haben wir? Neueste Technik entfaltet sich vor unseren Augen. Ich war dort und habe gesucht nach der Seele. Digitales Zeitalter bedeutet potenzielle Kommunikation zwischen allen Individuen dieses Planeten bei gleichzeitiger zentraler Auswertung dieser Kommunikation. Technische Systeme und die dahinterstehenden Firmen erfassen und navigieren unsere Wünsche und Träume und prognostizieren unsere Handlungen, insbesondere im Hinblick auf unseren künftigen Konsum. Wie die Siedler auf dem Weg gen Westen. Abstecken, vermessen und verfügen? Worum es also gehen könnte bei der Verteidigung der Seele? Es könnte darum gehen, das Geheimnis des Lebendigen zu retten vor der Vermessung des Menschen. Es könnte darum gehen, Widerstand zu leisten, wenn unsere Innenwelt in digitalem Vampirismus verbraucht wird, so sagt es die Theologin Johanna Haberer. Und das Geheimnis des Lebendigen, was ist das? Es ist spürbar im Staunen des Menschen über sich selbst und über die Schöpfung. Das Hochgefühl beim Volleyballspiel oder beim Musikhören. Das Glück, etwas verstanden zu haben. Der Geschmack von Pizza Margherita. Das Spazieren im Herbstlaub. Der Schmerz des Abschieds. All diese Empfindungen lassen sich wohl messen in Gehirnströmen und lassen sich wohl neurowissenschaftlich verorten. Aber wir Menschen erleben sie unvergleichlich einzigartig. Aus dem Erleben entstehen Freundschaften und Feindschaften, Glaube und Hoffen, Religion und Poesie. Menschen haben Seelen. Was für ein Glück. Mazel Tov. Thank you. Die Seele. Die Seele ist in der Bibel eng mit dem Atem verbunden. Adam wird von Gott angehaucht und er beginnt sein Leben, indem er, Adam, tief Luft holt. Im Atem, so stellt sich das die Antike vor, wohnt die Seele. Beim Luftholen streicht der Atem durch die Kehle und ermöglicht das Leben, das Sprechen und Singen. Und das hebräische Wort Nefesh, das Martin Luther mit Seele übersetzt, bedeutet ursprünglich Kehle. Als der Engel Maria die Geburt ihres Kindes ankündigt, singt sie: Meine Seele erhebt den Herrn. Mit ihrem eigenen Atem jubelt sie über das Kind, das sie in sich trägt, das zur Welt kommen und das selbst atmen und sprechen und singen wird. Magnificat anima mea dominum, heißt das in der lateinischen Übersetzung.
Und das lassen wir gemeinsam hier erklingen bis ins Gewölbe der Laurentiuskirche. Das ist die Nummer 605 im evangelischen Gesangbuch. Und wir könnten das achtstimmig als Kanon singen. Wir machen es aber vielleicht erstmal vielstimmig. Das kriegen wir hin. Wir singen es einmal gemeinsam nach dem instrumentalen Vorspiel und dann würde ich sagen, hier erste Stimme, zweite Stimme, dritte Stimme, vierte und die oberen Ringe sortieren sich dann einfach irgendwo mit.
Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Berührend dargestellt ist dieser Vers aus dem Psalm 43 in einer Miniatur aus dem Stuttgarter Psalter. Ihr habt ihn auf dem Zettel bei euch in der Hand. Meine ehemaligen Siebtklässler kennen dieses Bild. Die Seele, es steht neben ihr geschrieben, wer es ist, Anima, sitzt sichtlich betrübt auf einem spitzen Hügel. Die Blumen zu ihren Füßen nimmt sie nicht wahr. Sie schaut nach ihrem David, der mit der Harfe vor ihr steht, der sie aber nicht ansieht. Kann er ihren Blick nicht ertragen? Konzentriert er sich auf sein Instrument? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Tiefe Traurigkeit ist nicht mit schnellem Trost zu überwinden. Es braucht Nähe, es braucht Zeit, es braucht geduldiges Sprechen. Denn alle Angst, alles Glück, alle Liebe ist in deiner Seele gegenwärtig. Kein Wunder, dass die Seele oft anders will als das bewusste Ich. Wenn ich stark sein will, ist sie hilflos. Wenn ich mutig sein soll, ist sie voll Furcht. Im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Verhaftung, sucht Jesus den Blick seiner Freunde und er sagt zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Bleibt hier und wachet mit mir.
Lied Nummer 700, und wir laden Sie ein, gerne auch eine der Nebenstimmen mitzusingen, dann klingt es wieder sehr schön.
Wachet und betet, die Worte der Psalmgebete sind kostbare Vokabeln für die Seele. Im höchsten Glück und in der tiefsten Verzweiflung zeigen sie Wege aus der Sprachlosigkeit. Wen wundert's, dass die Psalmen ein Schatz der Seelsorge sind? Die Seele als Raum, als Prunksaal, als Herberge für Gott? In manchen Gesangbuchliedern klingt diese Vorstellung an. Zum Beispiel im Abendmahlslied »Schmücke dich, o liebe Seele«. Wie ein Freund lockt der Gesang die Seele, aus dem Dunkeln herauszukommen. Was immer dich dorthin getrieben hat, Müdigkeit oder Scham oder Traurigkeit, komm Seele, komm ans helle Licht. Warum? Weil Gott zu dir kommt. Geh du ihm entgegen, in seinem Licht bist du schön.
Thank you.
durch die großen Kirchenfeste hindurch, durch Advent, durch Weihnachten, durch Ostern und Pfingsten. Und in Vertrauensliedern kommen unsere Seelen zur Sprache, fragend, staunend, verzagt, zögernd und getröstet. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? O aller Welt Verlangen, o meiner Seele Zier. O, dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seel ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Welchen Trost in Todesnot wird er meiner Seele geben? Aus alle Weisheit fließt, die sich in fromme Seelen gießt, lass deinen Trost uns hören. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Hoff, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt. Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnaden rücken. Sei nun, Seele, deine und traue dem alleine, der dich geschaffen hat. Es gehe, wie es gehe, dein Vater in der Höhe, der weiß zu allen Sachen Rat. Seele, wer bist du? Unser deutsches Wort, so vermutet es die Sprachwissenschaft, beruht auf der Vorstellung, dass die Menschen aus dem Wasser der Seen aufsteigen und dorthin auch wieder zurückkehren. Seele wäre dann das, was uns grundsätzlich ausmacht, unser Urelement. Doch noch einmal geschwind zurück zur Bibel. Zurück ins 4. Jahrhundert. Alexander der Große zieht durch Palästina. Die Menschen in seinem Großreich sollen Griechisch sprechen. Und die damit verbundene Kultur solle sich mit der vorfindlichen mischen. Das funktioniert auch. Das hebräische Wort Nefesh, Begriff für Lebendigkeit, Unverfügbarkeit und für Gottesbeziehung, wird zur Psyche. Und die Vorstellung Platons finden mit diesem Wort Eingang in die Welt des Alten und Neuen Testaments, und das ist folgenreich. Denn für den großen Philosoph Platon existiert nicht nur eine sinnlich-materielle Welt, sondern als ihre Voraussetzung eine zweite, eine geistige Welt, das Reich der Ideen. An der Spitze dieses Ideenkosmos steht die Idee des Guten. Und unsere Seele, so denkt sich das Platon, stammt aus dem Reich der Ideen. Unsere Seele ist mit unserer Geburt in unseren Körper gekommen und, so denkt es sich Platon, eingekerkert in uns. Nie verlässt sie die Sehnsucht nach der geistigen Heimat, und unsere Seele versuche durch Denken, durch Abkehr vom Körperlichen und durch moralisch gute Entscheidungen die Erinnerung an das Reich der Ideen wachzuhalten, um dann endlich im Tod erlöst zu werden und wieder im Reich der Ideen sein zu können. Diese Vorstellung, dass Körper und Seele getrennt voneinander sein können, hat das Christentum von Platon, nicht von Mose und den Propheten und auch nicht von Jesus und den Aposteln. Dass die Trennung von Leib und Seele keine wirklich glückliche Verwandlung der biblischen Vorstellung war, zeigt sich in der Ablehnung der Körperlichkeit, die das Christentum über Jahrhunderte kultiviert hat. In Zeiten der Pandemie wird unübersehbar deutlich, dass unser Leben nicht nur im Geist, sondern im mit dem Geist verwobenen Körper stattfindet. Und dass unserem beseelten Körper unter Umständen eine spielentscheidende Rolle zukommt. Die Speichen umringen die Narbe. Wo nichts ist, liegt der Nutzen des Rats. Aus Ton formt der Töpfer den Topf. Wo er hohl ist, liegt der Nutzen des Topfs. Der chinesische Philosoph Lao Tse schrieb das vor 2.500 Jahren. Im Nichts liegt der Nutzen. Architekten nennen bei einer Wendeltreppe jenen Teil, um den sich die Stufen winden, die Seele. Der eingedrehte Strang im Kern eines Seils wird Seele genannt. Goldschmiede nennen den Raum, um den ein Gefäß entsteht, Seele. Und das Innere einer Trachealkanüle, die man auf der Intensivstation Menschen in die Lunge einführt, die nicht mehr selbst atmen können, nennt man Seele. Im Nichts liegt der Nutzen. Wie von etwas reden, das es nicht gibt und das dennoch erfahren wird, als das, ohne das alles nichts wäre. Der Künstler Dosso Dossi, er heißt wirklich so, ich habe mich nicht vertippt, malt ein Seelenbild, Sie haben es auf Ihrem Papier. Der Schöpfer Jupiter sitzt mit übereinander geschlagenem Bein an der Staffelei und erweckt die Seelen der Menschen zum Leben, indem er sie als Schmetterlinge malt. Der Götterbote Hermes, ein Kenner der Flugkunst, wendet sich dem Betrachter zu, legt den Zeigefinger auf den Mund und mahnt zu staunen über das Wunder der Seele und zu schweigen. Ich habe Ihnen einen sehr weißen, sehr, sehr weißen Schmetterling handgeschnitten, ausgeteilt gegeben. Wirklich, ich habe mir in jeder... Ich mache Dinge, man wundert sich. Wenn Sie mögen, nehmen Sie Ihren Schmetterling mit nach Hause. Vielleicht findet sich bei Ihnen daheim ein Farbkasten und ein Enkel- oder Nachbarskind, denn Kinder sind wunderbar im Erschaffen von Buntem und Luftigem. Die Seele als Schmetterling, ein Wesen, das sich verwandelt, ihr kennt das aus dem Kindergarten und der Raupe Nimmersatt und so. Gestern stand im Boten, als hätte ich es mit ihm abgesprochen, eine wunderbare Seite über die Schmetterlinge in Feucht, wie die es machen mit den Ameisen. Vielleicht wollen Sie nachlesen. Die Schmetterlinge, unfasslich, wandelbar, flüchtig und wesentlich. Der Schmetterling in ihrer und in deiner Nähe will erinnern daran, das Geheimnis deiner Seele zu wahren und zu lieben. Was Gott dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht. Amen.
Das hat vorhin schon so toll geklappt mit dem mehrstimmigen Singen, das probieren wir gleich wieder. Der Kehrvers von Lobe den Herrn meine Seele hat die Eigenart, man kann den ersten und den zweiten Teil gleichzeitig zueinander singen. Und das würde ich gerne probieren. Wir spielen es instrumental vor. Und dann singt die Straßenseite bitte den Anfang des Kehrverses und dann weiter. Die Kirchkassenseite beginnt gleich da, wo die 2 steht in der vierten Zeile und singt dafür anschließend den Teil 1. Das probieren wir mal. Und dann geht es in die Strophe.
Thank you.
mit unseren Kehlen haben keine Schwierigkeiten, aber unsere Homepage. Aufgrund technischer Schwierigkeiten ist der Zugriff auf unsere gewohnte Homepage der Kirchengemeinde momentan leider nicht möglich. Ich spare mir den Spott. Ich meine es ganz im Ernst, sobald die Probleme behoben sind, sind unsere Zumutungen auch wieder dort abruf und hörbar. Einladen möchte ich zu den kommenden Zumutungen. Sie haben alle den orangenen Zettel bekommen. Wir bleiben bei den Flügeln. Nähme ich Flügel der Morgenröte auf den Schwingen von Abschied und Trost. Diesen Gottesdienst gestalten Andrea Felsenstein-Rossberg, die Musik machen Norbert Hiller und sein Team am Sonntag, den 21. November um 11 Uhr wieder hier in der Laurentiuskirche. Einladen möchte ich außerdem für heute Abend die Musikerin und die Musikermänner, die hier vor mir sitzen, spielen heute Abend noch einmal, und zwar in Pyrbaum. Wer nicht weiß, wo das liegt, 15 Kilometer südlich von Altdorf, das findet ihr. Auf jeden Fall ist dort ab 18 Uhr in der katholischen und evangelischen Kirche eine musikalisch-literarische Veranstaltung. Sie beginnt um 18 Uhr in St. Georg und um 19.30 Uhr können wir hören Musik und Poesie, herbstliche Klänge aus der jiddischen und europäischen Kultur. In jedem Zumutungsgottesdienst bitten wir um eine Kollekte. Wenn Sie Geld dalassen wollen, dann können Sie das gerne tun an den Ausgängen. Die Kollekte, um die wir Sie heute bitten, ist für die Musik unserer Gottesdienstreihe bestimmt. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Musik ist kostbar und Musik kostet. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich die Kurve bekommen soll vom schnöden Geld hin zum Heiligen Vater Unser. Vielleicht würde es helfen, wenn ihr aufsteht. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.